Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Schönen guten Tag, schön dich zu sehen.
Heute mal ohne 3G.
Was wir ohne Kontrollen,
ja.
Meinst du? Ja, vielen Dank, dass du mich heute so reinlässt in die Sendung. Finde ich ganz lieb. Ich habe trotzdem das Gefühl, wir werden abgehört. Ich hatte letzte Woche das Gefühl, ja.
Also meinst du, da haben Leute zugeschaut? Und
ja, ich glaube, uns hören 40.000 Menschen ab. Ich finde das aber sehr nett. Und würde dazu gerne was quasi an dir vorbei sagen, weil ich das wirklich großartig finde, dass wir so viel, also wir kriegen sehr viel Post und ich finde, ich lese das auch alles, ich freue mich über die Kommentare. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielen Dank für den Zuspruch. Und ich nehme das auch ernst, wenn ich mal Petra irgendwie ganz kurz zitieren darf, die sagt, dass wir dazu da sind, du und ich, also wir sind in dem Fall als Intellektuelle bezeichnet und das sollte unser Job sein, Zitat, auf uns Otto Normalverbraucher aufzupassen, uns zu informieren und zwar am besten so, dass wir es verstehen können. Ich fand den Hinweis dazu gut, was wir ja auch schon mal gelegentlich besprochen haben, dass nicht jeder immer Zeit hat, diese nun irgendwie 350 Tonnen Studien zu lesen und dass irgendwie einfach die Informationen in der geeigneten Form auch. Sie hat auch in den Nachsatz geschrieben, was ich sehr gut fand. Also man ist es nicht so gewohnt, Dinge zu hinterfragen. Mhm. Fand ich ganz spannend in der Aufrichtigkeit und ich nehme es auch wirklich ernst. Also wenn wir helfen können und ich finde es wirklich wichtig, dann mache ich das. Ich höre sowas gerne und lese sowas gerne, weil wir beide haben ja im Zweifel ein bisschen Zeit und sind in der Lage, auch Widersprüche und oder mal eine Studie zu lesen auf Englisch. Und das kann ja halt nicht jeder. Also was hier für mich weiterhin vorliegt, ist ein Verrat derer, die Petra gewählt hat, an diesen Menschen. Und das finde ich nicht lustig, aber Schluss mit dem Pathos. Ich höre schon auf.
Nee, ich will auch noch ein bisschen Pathos nachlegen. Also
oh ja.
Ich freue mich auch unglaublich über die anerkennenden Mails. Das tut einfach ganz unglaublich gut und bestätigt uns ja auch darin, in dem, was wir hier tun. Wir machen das ja gewissermaßen als Hobby und würden uns ja auch genauso unterhalten, wenn keine Kamera zuguckt. Und trotzdem, glaube ich, hat das eine größere Bedeutung. Die will ich jetzt nicht zu hoch veranschlagen und vielleicht ist das deine Rolle mit den Studien. Und meine ist vielleicht, die ein paar Fragen zu stellen und Sachen gegen den Strich zu bürsten. Ich fand das mit dem Aufpassen auf den Otto-Normalverbraucher, das finde ich, ja, das ist eine Rolle, die wir nicht spielen können. Wir sind ja keine Polizei, aber mir gefällt eigentlich der Sokrates, der immer gesagt hat, also seine Rolle ist wie so eine Stechfliege, sich irgendwie auf den Hintern eines gedankenträgen Pferdes zu setzen. Damit war gemeint der griechische Staat, der sich sehr selbstgefällig eigentlich in seiner Schönheit bewegt hat. Mhm. Und in dem Moment, wo mal plötzlich jemand ihn piekst, war er gezwungen, ein paar Sprünge zu machen. Und vielleicht könnte das auch unsere Aufgabe sein, einfach mal ein paar Fragen zu stellen und bestimmte Sachen, die so selbstverständlich daherkommen, ein bisschen zu erschüttern. Und was ich viel höre, und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, weshalb man uns guckt, ist, dass wir es dann doch irgendwie mit Humor nochmal so rüberbringen, dass man wie am Lagerfeuer ein bisschen in Distanz kommt zu dem, was man da täglich zu hören hat. Also mir geht es manchmal auch so, dass es zu viele Informationen sind, aber zu wenig Einordnungen. Und dann würde ich gerne ein großes, großes Kompliment an unsere Zuschauer tatsächlich auch noch gerne loswerden, weil wir haben die klügsten und warmherzigsten Leute und die wissen vor allem auch, was das hier ist. Das ja, Rätsel das ist gelüftet worden. Und jetzt kommt was ich schon immer mal machen wollte. Das kennen wir von langweiligen Fernsehsendungen, dass man so einen Spannungsbogen aufbaut und sagt, am Ende werden wir verraten, worum es sich dabei handelt.
Ich habe sowas befürchtet, ja.
Gut. Wir können doch direkt sagen, dass es Zuckerklatschen sind, aber ich finde, das wäre unfair.
Nein, das können wir nicht. Das ist viel schöner, wenn du das dafür das Ende dir aufhebst, weil ich will dann auch die anderen Erklärungen. Können wir auch gerne mal referieren. Machen wir am Schluss. Hast du ja gesagt, wie in einer schlechten Fernsehsendung. Lass uns eine gute Nicht-Fernsehsendung sein. Ich wollte den Dank noch loswerden, auch für die Unterstützung, die ja gelegentlich kommt. Und ich meine das ganz ernst. Also dieses Pay-as-you-like ist ja ein schönes Prinzip. Wenn wir für jeden Daumen, der hochgeht, 50 Cent kriegen, dann können wir tatsächlich eine Menge machen. Wir können auch eine Menge erreichen. Und ich habe auch die Hoffnung, die kühne Hoffnung, wenn wir dann irgendwann mal 400.000 sind, die wir hier zusammensitzen, dass wir nicht nur unsere Programmierer und unseren guten Regisseur Matti irgendwie mal 5 Euro überweisen können, dass man auch sagen, komm, wir machen jetzt mal wirklich was. So, also es ist deswegen, ich freue mich über Hier muss ich mal auf die Namen gucken, über Conny und Chris, die 2 Euro schicken und auch über Brigitte, die 500 schickt, jeder nach seinen Möglichkeiten. Oh. Ich finde das jedenfalls toll. Ja, beides.
Also ich krieg das gar nicht mit, übrigens. Ich bin unendlich gerührt.
Ja. So die, ich auch. Also ich sehe es ja dann und finde das ganz rührend. Ich kann dann nicht auf jeden Zahlungseingang irgendwie eine Dankmail schreiben, aber ich kann mir hier sagen, vielen Dank, dass ihr das macht. So, super. Ich habe, wenn ich darf, heute was Monothematisches, ein Thema, das irgendwie gar nicht mehr angesprochen wird in unserer Zeit.
Du möchtest ein Tabu?
Ich möchte ein Tabuthema besprechen, Gesundheit. Ja, es ist...
Ja, du bist ja ein verrückter Kerl, es sprechen ja, alle ne? über Krankheit und du willst jetzt über Gesundheit reden.
Ja, ich würde das gerne mal versuchen, aber das hat aber ein...
Da bricht ja ein ganzes Geschäftsmodell, eine Branche zusammen.
Ja,
und eine Wissenschaft, also hör mal auf.
Nein, aber ich habe dir das ja schon vorher angedroht oder gesagt, ich würde gern, eben weil ich das Gefühl habe, dass wir abgehört werden, auch mal eine biografische Notiz. Wir beide kennen uns ja erst seit 17 Wochen oder 18. Ich weiß nicht, na vielleicht auch 19 Wochen, aber also leibhaftig kennengelernt haben wir uns ja erst vor kurzer Zeit.
Willst du die Geschichte wirklich erzählen?
Ja, möchte ich jetzt, also weil wir verdanken das Peter, Dr. Peter Tschentscher und der Hansestadt, der freien und unfreien Hansestadt Hamburg mit ihrer 1G-Regelung. Also wir konnten uns nicht treffen in einem Café, wie sich das gehört. Hier ist es ja inzwischen Kännchen nur draußen, nicht draußen nur Kännchen, sondern für Ungeimpfte ist die Änderung. Deswegen hatten wir das Vergnügen, dass wir mit dem Philosophen Kaiser und dem guten Jens Lehrich und noch 2 anderen Menschen uns im privatberuflich in einem Raum treffen durften. Ich habe dich da zum ersten Mal erlebt und gesehen und dachte, Mensch, wie schön, wirklich schön, ich lerne Matthias endlich mal live kennen. Können wir mal kurz über Hannah Arendt und FIFA 22 sprechen? Und dann sagt irgendjemand in diesem Raum, so, ich weiß gar nicht, woher das kam, diesen Satz, wer heilt, hat recht. So ein beifälliges Nicken und der Krawallphilosoph Burchard, statt irgendwie in Smalltalk einzusteigen, sagt, nein, das stimmt nicht. Und das war erstens denkwürdig, weil es jetzt zu einer kleineren Diskussion geführt hat. Aber die würde ich gern vertiefen mit dir.
Und zweitens hast du mich in dem Moment kennengelernt, wie ich bin. Das war mein wahres Selbst.
Ja, genau. Dass du immer sofort irgendwie auf die Leute
immer dagegen musst. Immer dagegen.
Nein, ich unterstelle, ich halte dich für einen sehr, sehr höflichen Menschen. Ich glaube, dass du einfach nur eine Allergie gegen Dinge hast, die dir nicht richtig vorkommen und dann sofort etwas sagen musst. Aber
wir kriegen nie wieder Spenden.
Ja, nur gut, macht ja nichts. Ich wollte das trotzdem mal erwähnt haben. Und nochmal, ich fand es bemerkenswert, es war ja dann auch eine Diskussion, solange wir dafür Zeit hatten, über diesen Punkt, was meint der Burchard, was soll denn das jetzt? Wer heilt, hat recht. Da kann ja jeder dazu nicken. Das ist, und deswegen, ich habe aber auch verstanden, was du meinst und würde doch dich jetzt in Erklärnot bringen und sagen, erklär doch mal, warum nicht der halt recht hat.
Ja, würde ich gerne machen. Vielleicht ist es wichtig, wenn wir über den Kontext des Gespräches noch uns austauschen. Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen mitunter körperliche Malessen haben. Ja, das geschieht, davon ist niemand verschont. Und das bildet sich in unterschiedlichem Maße aus. Und ehrlich gesagt haben alle, auch denen, die vorher noch ganz gut zurecht waren, im Zuge des Corona-Maßnahmenregimes, das eine oder andere Phänomen. Und dann ist die Frage, wo geht man eigentlich hin? Und der normale Weg wäre wahrscheinlich in die Uniklinik. Also immer, wenn ich zum Beispiel jetzt mal irgendwie 37,14 habe, fahre ich ja direkt in die Uniklinik, Intensivstation und lege ein Intensivbett. Das ist so mein übliches Verhalten. Und weil, ja, oder man kann ja auch sagen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil da darf ich auch gar nicht mehr rein. Und ich misstraue auch dem traditionellen Gesundheitswesen, weil die nur mein Geld wollen und weil die vielleicht auch falschen Tatsachen beruhende Theorien verbreiten. Und suche eine alternativmedizinische Praxis auf. Da gibt es ja auch ein großes Spektrum. Oder, und das war, glaube ich, der Kontext, wir diskutierten darum, ob es nicht auch sowas wie Wunderheilungen gibt. Und das finde ich total spannend, weil als Philosoph bin ich ja erstmal an allen Phänomenen der Wirklichkeit sehr, sehr interessiert. Also wenn mir jemand dann erzählt, ich gehe irgendwo hin und, weiß nicht, möchtest du mal so eine Geschichte erzählen? Das finde ich als Beispiel gar nicht so ganz verkehrt. Du hast ja auch in dem Zusammenhang erzählt, dass du mal in einer Sendung warst und dann hier in Köln jemanden kennengelernt hast, der dich geheilt hat. Willst du das erzählen oder willst du es?
Ach so, ja, das, ich dachte, du holst jetzt erstmal philosophisch aus mit dem, wer halt hat recht oder auch nicht.
Nee,
oder?
Ich will das so dramaturgisch ein bisschen aufbauen. Das wäre erst so über die Phänomene und dann koche ich da meine intellektuelle Suppe drauf.
Okay, gut, dann muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht
nein,
in die
bin ich,
falsche
bin ich,
Richtung
Nein, 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 um Gottes Willen.
Nein, nein, ich habe, also gut, das kann man grundsätzlich ja sagen. Das wissen vielleicht einige, dass ich ja auch so eine kleine Malaise habe oder hatte. Dass man dann alles Mögliche probiert, da finde ich naheliegend, das kenne ich ja auch von anderen. Also wenn man dann als austherapiert oder sagt, die Schulmedizin hat dann eine Antwort, die gefällt mir aber nicht, dass man dann alles Mögliche andere macht, von chinesischer, traditioneller chinesischer Medizin bis zum Kölner Geistheiler, der vorher Autos verkauft hat. Habe ich gemacht, hat auch funktioniert und ich würde dann trotzdem nicht, um mir das finde ich aber süß, dein Lächeln in diesem Moment, ich würde dann, ohne mich jetzt zu vergaloppieren und dir was wegzunehmen, würde nicht unbedingt sagen, dass der recht hat. Also er hat sicherlich beigetragen dazu, dass es mir besser ging. Ich weiß nicht warum. Mhm. Nur hat der aber auch nicht, war der auch nicht so dumm zu behaupten, er wüsste, was er da tut.
Kannst du mal erzählen, was er mit dir gemacht hat oder ist das zu intim?
Kann ich erzählen, war nicht so viel. Also der hat mich besucht im Hotel und hatte dann auch seine Massageliege dabei und da durfte ich mich dann drauflegen und dann hat er so ein bisschen seine Hände über meinen Körper bewegt und komische Dinge gemacht und das Universum wahrscheinlich geöffnet. Aber wie gesagt, nicht mal ansatzweise, nicht jetzt, also ich öffne jetzt ihr Astralauge oder ihre Bauchspeicheldrüse mit der linken Hand und entferne irgendwas. Es hatte, ja.
Hast du also was gespürt währenddessen? Hat das?
Nee, aber danach. Mir ging es nämlich danach besser. Also ich hätte vorher tatsächlich nicht aufstehen können, das würde jetzt ja auch sehr weit führen. Das war interessant, so eine interessante Mischung aus irgendwie Hokuspokus, Psychologie und Dingen, die ich sogar nachvollziehen konnte. Ich bin ja nicht direkt leichtgläubig, aber mit einem faszinierenden Ergebnis.
Was ich jetzt faszinierend finde, ist, dass du immer schon auch mit Deutungen am Start bist. Du bringst die Psychologie als Wissenschaft an den Start und sagst Hokuspokus und bringst das in irgendeinen Rahmen. Aber das, was da geschehen ist oder was er getan ist, das kommt relativ knapp in der Darstellung.
Mhm.
Finde ich schon mal ganz interessant, dass wir eigentlich gar nicht gewohnt sind, etwas Raum zu geben, was geschieht, sondern dass wir immer auch einordnen wollen und dann auch ein bisschen so schamhaft, ne? Also dass wir sozusagen Legitimation sagen, das war Psychologie, dann ist es ja toll, das war ein bisschen was Komisches, dann ist es Hokuspokus, aber wir ordnen das irgendwie in Schubladen ein und übersetzen das sozusagen in rationale Kategorien. Und mich als Philosoph wird zunächst mal einfach eine Phänomenbeschreibung interessieren. Also wie war die Begrüßungssituation, das mit der Liege, das war interessant, das mit den Berührungen fand ich total spannend und dass du dich danach besser gefühlt hast, finde ich natürlich ganz großartig. Und ich finde,
aber erstmal ganz kurz, ja. Du machst gleich weiter als Philosoph, und es war nur bei der Gelegenheit. Ich habe ja vieles probiert, von Reiki bis bla. Es gibt auch andere Dinge, wo ich dir konkreter sagen könnte, das hat konkret in der Situation Dinge verändert. So,
ja.
Also nur in diesem Fall kann ich da nicht so viel bedienen.
Okay. Gut. Und ich habe dann gesagt, ne, wer halt hat recht, stimmt nicht. Was ich damit nicht bezweifeln möchte, ist, dass es solche Phänomene gibt. Und dass ich das unglaublich spannend finde. Und meine Neugierde, erstmal als Wissenschaftler, aber natürlich auch als Mensch, der sich in Notzeiten an jemanden wenden möchte, unglaublich groß ist, darüber was zu erfahren. Ne, das ist das eine. Das andere, und das finde ich eben dann die intellektuelle Frage, ist, wenn Menschen sowas tun, nicht nur tun, sondern von diesem Tun sprechen, verwenden sie oft Modelle, bei denen sich bei mir die Haare kräuseln. Vielleicht kennst du das auch so, dass Menschen, die solche Erfahrungen machen, dann ganz begeistert sind und ihren Freunden davon erzählen und so wie so ein Erweckungserlebnis irgendwie daraus eine quasi Religion machen, weil sie natürlich, und das finde ich total legitim, ein beglückendes Heilungserlebnis hatten und das mit anderen teilen möchten und sozusagen auch einladen, sich auf denselben Weg zu begeben, oder? Kennst du wahrscheinlich auch.
Klar.
Ja, und dann gerät man auch schnell in die Rolle eines Gurus oder jemand, der dann diese Theorie verbreitet, woran das dann liegt. Und das war eben mein Unbehagen mit dem Satz, weil ich dann denke, wenn da jemand jetzt heilt, dann hat er geheilt. Und was er sich dabei gedacht hat, interessiert mich erstmal gar nicht. Hauptsache, der hat mich geheilt. Wenn er dann aber anfängt, eine Erklärung zu bringen, die entweder den Kosmos oder Strahlen oder spirituelle Kontakte oder Außerirdische oder Wellen oder Gedankenkraft oder sowas. Also das ist, finde ich, interessant. Man versucht das dann zu erklären. Dann frage ich mich immer, ja, ist das, was der sagt, denn dadurch in Geltung gesetzt, dass er geheilt hat? Oder bedarf es dieser Erklärungen gar nicht? Und kommen wir dann nicht in so einen Bereich von Irrationalität hinein, der auch gefährlich sein kann? Weiß nicht, ob du meinen Vorbehalt da verstehen kannst.
Ja, so bis zum gewissen Grad. Nee, natürlich verstehe ich dich, aber das ist ja nicht so lange nicht kritisierbar. Ich frage mich dann, ich muss mal meine Gedanken sortieren. Also man muss das ja nicht kritisieren, solange derjenige jetzt keine Erklärungen anbietet, die keine Dinge tut, die gefährlich sind. Das ist das, was mir dann als erstes dazu einfällt. Dass man sagt, wer heilt, hat recht. Also wenn er jetzt irgendwie ständig Leuten die Zehen abschneidet oder so andere Sachen macht, die ein Schulmediziner macht, dann würde ich auch sagen, dass, Moment mal, die Erklärung gefällt mir nicht und die Therapie gefällt mir auch nicht. Und selbst wenn der Patient, was ja oft passiert, also man wird ja auch von selbst wieder gesund. Und wenn du zwischendurch jemanden hattest, der dir einen Zeh abschneiden durfte, dann sagt er, mein Zeh abschneiden hat ihre Heilung begünstigt. Das ist aber eigentlich die klassische Arbeitsmethode der Schulmedizin. Grundsätzlich, also dass wenn man dann daraus diese Erklärungsansätze ableitet und sagt, weil ich das und das gemacht habe, ist dies und dies passiert und deswegen sind sie jetzt wieder gesund, das finde ich auch sehr, sehr dünnes Eis. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man es ohne Erklärung stehen lässt, das mag dir und mir genügen, das mit groß in der Guck, ja, aber Menschen brauchen Erklärungen. Deswegen ist die Versuchung groß zu sagen. Ja.
Den Hintergrund meines Unbehagens noch ein bisschen deutlicher machen, weil was wir beide tun und was auch viele gerade tun, ist eine Kulturkritik, eine Wissenschaftskritik, eine Kritik an politischen Maßstäben und an einem reduktionistischen Weltbild, das die Menschen als Körpermaschine modelliert und vieles von dem wird von uns kritisiert, aber auch an Verengungen unserer Weltsicht, weil wir einfach bestimmte Phänomene des Spirituellen gar nicht abbilden können und einfach aus einer arroganten Position heraus etwas als nichtig erklären. Und auch sozusagen so, kann es gar nicht geben, dass dein Wunderheiler dich mit Händen irgendwie, dass du dich danach besser fühlst, weil da ist ja gar kein Naturgesetz, das wir in den medizinischen Disziplinen beschrieben haben, zur Geltung gekommen. Das ist eine unglaubliche Arroganz eines Systems, das sich selber verteidigt, das aber völlig blind ist im Hinblick auf die Voraussetzungen, auf denen es selber beruht. Ich hatte heute ein tolles Gespräch mit einem Kollegen, der sich mit der Medizingeschichte beschäftigt und sagt, also allein Robert Koch, was der so an Fakes am Anfang seiner eigenen Wissenschaftsbiografie zustande gebracht hat, man müsste sich fragen, ob nicht die ganze Virologie im Grunde auf sehr tönernen Füßen steht, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ja, also da gibt es ja vieles, was man grundsätzlich kritisieren könnte und diese Kritik halte ich für notwendig. Die halte ich für absolut notwendig und auch die Arroganz, die Heilwirkung von nicht-schulmedizinischen Verfahren abzustreiten, nur weil sie nicht schulmedizinisch gerechtfertigt sind, finde ich auch unglaublich arrogant. Ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig. So, der Punkt, der mir jetzt allerdings Sorgen bereitet, ist, wenn wir jetzt sagen, dieses ganze Paradigma hat sozusagen eine bestimmte Blindheit und wir müssen es deshalb überwinden, dann öffnen wir die Schleusen dafür, dass alles, was in einem anderen Paradigma groß geworden ist, im alternativmedizinischen Paradigma, dass das plötzlich Geltung haben kann, auch wenn es noch so abstrus ist. Sozusagen, jeder hat ja irgendwie einen Heilerfolg und dann ist denn dann jede Theorie richtig. Und mich interessiert das gar nicht im Hinblick auf den Heilerfolg. Also wer heilt, heilt und dann wäre ich lieber geheilt, als dass jemand recht hat, der mich kränker macht. Ja, also damit wir uns da richtig verstehen. Nur als Philosoph geht es mir auch darum, dass ich eine Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Bullshit brauche. Und es kann nicht alles gleichermaßen wahr sein. Ja, also wo sozusagen, das ist meine, vielleicht ist es auch wirklich mein existenzielles Problem, dass ich jetzt merke, dass bestimmte Rahmungen, in denen ich gelebt habe, zu eng waren. Und dass ich wie in so einen Ozean möglicher Wahrheiten geworfen werde und orientierungslos sind. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Also der liebe Kollege Robert Fleischer berichtet äußerst seriös über die Sichtung von unbemannten außerirdischen Flugobjekten. Ja, macht das wirklich sehr, sehr seriös. Finde ich klasse, wie die das machen. Und trotzdem frage ich mich, muss ich denn jetzt zur Erklärung von politischen Phänomenen die UFO-Hypothese heranziehen? Irgendwas in mir sperrt sich da aber.
Vermuten nicht. Also,
nein, nee, nee. Oder muss ich jetzt sowas von Geistwesen, die in den Körper von irgendjemand fahren, um dann zu erklären, warum wir alle geimpft werden müssen? Also sozusagen ist das sozusagen, wo ist dann das Kriterium, noch was zu unterscheiden? Wo sind die Maßstäbe? Also, und ich glaube, es ist notwendig für eine Kultur, dass sie eine Grenze zieht zwischen wahr und falsch.
Ja,
das genauso wie die Grenze zwischen gut und böse. Und die Grenze, die kann zu eng gezogen werden, dann ist es ein Gefängnis. Und wenn sie zu weit gezogen wird, dann kommen wir in eine Situation von Desorientierung.
Okay, aber jetzt bist du von Heilung über Außerirdische und Cassiopeia bei Wahrheit, einer Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge. Und natürlich überforderst du mich damit, weil es ja so viele Wahrheiten auf der Welt gibt wie Menschen. Und,
nee, das glaube ich halt nicht.
Ich wusste, dass du darauf
Nein, bist. Das ist das, genau das halte ich für völlig falsch. Mhm. Weil dann kannst du das Konzept der Wahrheit verabschieden, weil die Wahrheit eine Verbindlichkeit hat, bei der sich dann, also es lässt sich viel streiten, aber wenn sich Dinge widersprechen, kann nur eins von beiden wahr sein. Oder es ist beides falsch. Aber es kann nicht, was sich widerspricht, kann
okay, nicht aber beides wahr sein. Das heißt, also zurück zu dem Wer heilt, hat recht. Also es gibt da gibt es durchaus Wahrheiten, auch was Heilung oder Nichtheilung betrifft. Und es gibt Bullshit. Das ist ja, wenn wir jetzt mal uns konzentrieren auf den...
Das war ja mein, das war der Ausgangspunkt
monothematisch, genau. Also monothematisch Gesundheit, Krankheit. Dann heißt, Wer heilt, hat recht. Hast du ja bestritten. Also du sagst ja, das muss ja gar nicht zusammenhängen. Oder was meinst du, was du meinst, ist, es gibt nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen dem Tun oder dem, was der da getrieben hat, und dem Ergebnis, dass der Patient jetzt sich besser fühlt oder geheilt ist.
Genau. Oder? Wobei ich halt, also Beispiel jetzt, wenn der Mensch, der sich da mit seinen Händen offensichtlich in eine bessere körperliche Verfassung gebracht hat, wenn der dir jetzt was erzählt, dass durch seinen Körper irgendwelche Geistwesen geschossen sind, dann wäre das eine Erklärung, aber das muss nicht der wahre Grund der Heilung gewesen sein. Es kann auch einen anderen Grund gegeben haben, zum Beispiel, dass er in bestimmten Formen von Entspannung in dir herbeigeführt hat, dass er, was ich, also es gibt jedenfalls viele Möglichkeiten, ich will gar nicht sagen, dass das die falsche war, aber es ist sozusagen durch den Heilerfolg ist nicht gesagt, dass das, wie er die Heilung erklärt, auch zutrifft.
Ja.
Das ist sozusagen mein Punkt an der Sache.
Genau, weil deswegen verstehe ich sowohl die Reaktion bei unserer Runde damals, dass man erstmal die Stirn runzelt und sagt, was redet er denn da? Mhm. Aber auf der anderen Seite, deswegen sagte ich das am Anfang, das ist ja oft genug auch die der Ansatz der Schulmediziner, also dieser, die haben statt einem Federschmuck haben die so einen weißen Kittel an, das ist ja eigentlich egal. Das sind ja auch Schamanen und die haben dann auch genau diese gleichen Erklärungsansätze, was mich ja da so stört. Also, dass man diese Unterscheidung macht, auf der einen Seite sagt, da steckt ja einer eine Kerze ins Ohr, zündet die an und sagt so, dass sie jetzt danach keine Schuppenflechte mehr haben, liegt an der Kerze. Und der Schulmediziner macht es ja dann auch, da habe ich ja nun reichlich Erfahrung sammeln dürfen, ne? Mit irgendwie schubförmig verlaufenden Krankheiten zu sagen, solange ich in den Schub hinein irgendwelche Medikamente werfen kann und dann sage, das lag an den Medikamenten, das ist natürlich auf beiden Seiten der medizinischen Behandlung irgendwie zu finden. Mhm. Und ich finde dann aber die Kerze ins Ohr, Stecker oder die Geistheile immer noch insofern ein Hauch angenehmer. Es ist mir dann auch egal, wie viel nicht bewiesenen Unsinn die assistierend dazulegen. Ich sage, solange ihr zumindest nicht schadet mit dem, was ihr hier als anbietet. Weil ich bezweifle, dass die Kerze einen Schaden anrichtet, wenn man sie nicht zu tief reinsteckt ins Ohr. Also das ist gut. Oder wenn jemand mein astrales Auge öffnet oder was auch immer. Also da könnte man dann sagen, aus volkstümlicher Sicht, wer heilt, hat recht, ja, und wer nicht, ist mir auch egal, Hauptsache er hat geheilt.
Das ist mein Punkt. Und vielleicht heben wir nochmal ab auf die Arroganz des wissenschaftlichen Paradigmas. Das ist, glaube ich, ein großes Problem der Aufklärung gewesen, für die wir auch immer wieder einstehen, dass sie aber eigentlich eine bestimmte Darstellungsweise von Wissen und Erkenntnis als alleinigen Maßstab für Geltung erhoben hat, nämlich die vernunftgemäße Darstellungsweise. Und wenn wir dann noch nehmen, dass da sowas wie ein positivistisch naturwissenschaftliches Bild vom Menschen entworfen wurde, also sozusagen, dass nur das materiell Gegebene irgendwie real sein darf und dass dann irgendwie die Naturgesetze am Werk als physikalische Prozesse oder chemische Prozesse oder physiologische Prozesse beschrieben werden müssen. Das ist, finde ich, gut, dass man das macht tatsächlich. Also das ist auch, finde ich, auch, ist auch noch nicht mal selbstverständlich in der Schulmedizin. Ich meine, wenn sie das anständig machen würde, wäre sie ja auch okay. Aber dass natürlich dass ein verengter Blick auf die Wirklichkeit ist, der uns was zum Vorschein bringt, aber auch zugleich auch etwas zum Verschwinden bringt, das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Also dass wir wirklich den unseren Leib als Körpermaschine modellieren, die wie ein Automat funktioniert, der sich irgendwie selbst aufzieht. Das ist ja sozusagen die große Grundentscheidung, auf der die Schulmedizin gesetzt hat. Die greift viel, viel, viel zu kurz. Ja, und im Rahmen dessen kann man, glaube ich, ein bisschen was machen und könnte vielleicht sogar noch mehr und seriöser machen, wenn man weniger sozusagen Voodoo und Ökonomie damit im Spiel hätte. Aber das sehen wir auch im Vergleich tatsächlich zu anderen Kulturen, also die traditionelle chinesische Medizin oder auch in unseren eigenen Kulturen, das Wissen der Heilkundigen und so weiter. Das ist natürlich da vertrieben worden, insbesondere weil es natürlich auch um Konkurrenzverhältnisse ging, die natürlich jetzt vielleicht in eine neue Balance kommen, weil ich glaube, dass das Gesundheitswesen oder das Krankheitswesen, wie du es nennst, hat abgewirtschaftet und stellt uns vor völlig neue Probleme, oder?
Ja, was heißt abgewirtschaftet? Das Krankensystem hat irgendwie, nö, abgewirtschaftet nicht. Also man treibt uns jetzt irgendwie in so eine komische Ecke. Demnächst. Das ist ein ganz anderes Feld, das du gerade aufmachst. Das ist schwierig. Ich sollte mir einen Zettel hier hinlegen.
Du hattest gesagt, du wolltest darüber reden.
Ja, ich weiß. Naja, ich höre dir auch angeregt zu. Nein, ich sollte mir hier gelbe Zettel hinlegen und Notizen machen, weil das, ich bin ja gar nicht so langsam im Kopf, aber du bist mir heute zu schnell. Vielleicht ist das, nein, weil ich hätte dann gern noch, bevor ich mich zum Krankensystem äußere, mache ich gern kurz, Evidenz ist nicht dein Thema, oder? Ich meine, Evidenz doch, ist die Frau von Descartes. Also, das ist Evi und Nachname Denz. Wahrscheinlich, nehme ich an. Also, ich würde gerne mal bei dir was dazu hören. Evidenzbasierte Medizin wäre einerseits, was in deinem Sinne, als derjenige, der die Wahrheiten dann auch und nicht irgendwelche Spökenkickerei möchte. Andererseits hat das für mich, also evidenzbasierte Medizin, wieder Scheuklappen auf, weil sie tatsächlich dann ja auch ganz vieles von dem, was wir gar nicht beschreiben können, weil wir die genauen Zusammenhänge gar nicht kennen, weder in diesem Billionen-Zellen-Konzept Körper noch eben drumherum. Ja, da, um es abzukürzen, sagen Sie doch mal was zur Evidenz, Herr Dr. Borchert.
Ja, kann ich einen kleinen Ausflug machen. Das ist, du hast mich jetzt mit dem Descartes total verwirrt.
Descartes, Philosoph, glaube ich.
Ja, das ist egal. Da kenne ich mich ja nicht so aus. Ja, das Interessante ist, dass der Begriff der Evidenz sich gewandelt hat. Wir haben heute als evidenzbasierte Medizin eine, die sich selbst in eine bestimmte Nachweispflicht bringt und vor allem auf Studienlage und Belegbarkeit drängt. Ja, das ist die evidenzbasierte Medizin und die machen gute Sachen. Das Cochrane-Institut hier, Gerd Antes und so weiter, das hat einen Wert, weil es versucht, so etwas wie ein übergreifendes Wahrheitskriterium im Feld der Wissenschaft zu ermitteln, mit dem Ziel, so etwas wie interessengeleitete, Pharmaindustrie bezahlte Medizin auszusortieren. Das ist eine Art Selbstreinigungsversuch einer Disziplin, die unter Marktdruck geraten ist. Insofern könnte man es als etwas Positives beschreiben. Mhm. Umgekehrt aber ist das der Begriff der Evidenz in der Philosophie eigentlich ein ganz anderer, nämlich das, was unmittelbar einleuchtet. Das ist ein Wahrheitskriterium, das eben keinen Nachweis, kein Verfahren, keine Methode braucht, sondern das ist unmittelbar einleuchtend. Also ein Satz wie nachts ist kälter als draußen, der ist unmittelbar einleuchtender Blödsinn. Ja, das ist, ja. Es gibt sozusagen was unmittelbar, was augenfällig zutrifft.
Nachts ist dunkel, wäre evident.
Genau, sowas zum Beispiel, ja. Oder ja, andere, das ist interessant, also nochmal, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich ist, aber
ja, glaube ich, Zeit.
Im Rahmen der Logik, Logik besteht ja darin, dass ich aus wahren Sätzen, die ich nach Regeln miteinander kombiniere, unendlich viele weitere wahre Sätze generieren kann. Beispiel: Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich. Schlussfolgerung, Sokrates ist sterblich. Ist
sterblich.
Mhm. So. Und jetzt ist das Interessante, wenn ich auf das Ergebnis gucke, dann sind die immer richtig unter einer einzigen Voraussetzung, nämlich zwei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, ich habe die Schlussfolgerungsregeln richtig angewandt und die Ausgangssätze waren zutreffend.
Mhm.
Ja? Diese Ausgangssätze nennt man Prämissen. Und die Frage ist, wie prüfe ich denn die Wahrheit der Prämissen? Das hat mich immer geärgert. Ne? Wie weiß ich denn so? Und dann ist die Antwort der Philosophie, die Prämissen sind evident. Die leuchten unmittelbar ein.
Mhm.
Ja? So. Und dieser Evidenzbegriff des unmittelbar Einleuchtenden, ne, ich weiß nicht, wie du den findest, unterscheidet sich aber doch völlig von dem, was die Medizin macht. Nämlich sie macht ein hochmethodisches, verarbeitendes, studienbezogenes, prüfendes, konstruierendes Verfahren, in dem vieles von dem, was unmittelbare Evidenz ist, eigentlich sich gar nicht mehr abbilden kann. Mhm. Also ein Beispiel, Doppelblindstudien, statistische Verfahren und so weiter. Ich glaube, dein Heiler, ja, der dich geheilt hat, würde in so einer evidenzbasierten, statistischen und so weiter, methodischen, durchgeführten Studie wahrscheinlich niemals einen Nachweis seines Heilerfolgs bringen,
mhm,
und ist trotzdem erfolgreicher Heiler. Das heißt, diesem Evidenzkriterium entgehen Wahrheiten und Realitäten.
Mhm.
Ja. Und das halte ich für bedenklich, aber das ist für mich kein Einwand gegen diese Evidenzbemühungen im Rahmen der Medizin.
Mhm.
Sondern ein Einwand gegen die Verengung von Wahrheitsbegriffen auf bestimmte wissenschaftliche Voraussetzungen.
Mir geht die ganze Zeit die Frage im Kopf herum, wenn der Kölner Burchard sagt, alle Kölner sind Lügner, ist das dann wahr?
Wenn Köln auf Kreta wäre, wird das stimmen?
Ich wollte es nur mal kurz angeboten
haben. Aber in
Köln,
ja. In Köln stimmt das nicht.
Das ist okay.
Bei uns ist ja jeder Jeck anders.
Ja, okay, aber dann haben wir uns diese. Das ist ja auch ein Sonderfall. Ich habe deinen Logikansatz schon verstanden. Ja, okay, also ich bin insofern gerne an deiner Seite, weil mir fehlt, und das habe ich nun aus meiner Erfahrung mit den ganzen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, auch wegen meiner eigenen Krankheit, und ne, da, ich habe ja sehr, sehr viele Krankengeschichten gehört, mir fehlt bei dieser ganzen Evidenzbetrachtung, so sehr ich die Cochrane schätze oder geschätzt habe, solange Peter Goetsche noch da war, da fällt zu viel unter den Tisch. Also es ist genau, was du sagst. Es ist nicht, wer heilt, hat recht, aber wenn jemand heilend irgendwie assistiert, dann ist mir relativ wurscht, wie er das jetzt gemacht hat.
Was wir ja, aber und jetzt, er hat einen Anspruch darauf, auch als Heiler anerkannt zu werden und vielleicht ernst genommen zu werden, als diskursfähig, auch ja, wenn er den Evidenzkriterien nicht entspricht.
Das genau, ist, das aber ist, was, ich, das, na, was das, ich sagen will, ist, es gibt dann auch bei der Cochrane natürlich, weil man guckt dann ja alles an, das sind ja Metastudien, also Studien über Studien. Das ist ein sehr hilfreiches Instrument, wie ich finde. Also man sagt, wir legen alle Studien aufeinander, nebeneinander, bewerten sie auch nach ihrem Design und nach der Durchführung und so weiter. Also Evidenz, mehr Evidenz geht ja gar nicht. Naja, also in diesem Feld, dass du sagst, es nützt mir nicht eine Studie, ich muss jetzt 50.000 Studien nehmen und die müssen verschieden gewichtet werden, weil die eine hat nur zwei Teilnehmer, die andere 50.000 und die Methodik ist oder die Methodologie ist anders und so weiter. Wo ich hin wollte, ist, es fällt eben viel zu viel unter den Tisch bei diesen Betrachtungen. Nicht nur der Wunderheiler, sondern auch andere Dinge. Und auch, wenn ich sage, Beispiel, völlig beliebig, wenn jetzt nachgewiesen wird durch 50.000 Studien, Fischöl, das ist wirklich nur ein Beispiel, fällt mir gerade ein, ist nicht hilfreich. So, bei Krankheiten, ganz generell.
Wir sollten auf Beispiele verzichten, weil es bestimmt Menschen gibt, die jetzt das Fischöl, was ihnen gut tut, in Frage
ja,
stellen,
eben. Nur weil das, du das da will gesagt ich ja hast. Hin. Nein, da will ich ja hin. Ja. Nein, dass man nicht sagen kann. Und dazu ist dann eben auch, selbst wenn man über verschiedene Studien, und das sind eben immer Menschen als Teilnehmer, Menschen sind hochkomplexe Wesen, und ob jetzt das Fischöl dem einen hilft oder nicht, es gibt so viele Effekte. Wir haben den Placebo-Effekt bis heute nicht verstanden und nicht erforscht. Also was da jetzt wirkt an der Fischölkapsel, bei dem, der die jetzt bitte nicht weglegt, ja, da sind wir wieder bei, wer heilt, hat recht. Dem hilft es gar nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt 50.000 Studien, denen man an dieser Scheiß genau. Hilft überhaupt nicht. Sondern sagt, doch, wenn du das mit Aufmerksamkeit und Wirkung belegst, was du da machst und daran glaubst, und es glauben noch fünf andere Leute dran, dann ist es ganz erstaunlich, welche Wirkung das hat. Darüber haben wir nun irgendwie Dutzend- und Hunderttausendfach Beispiele, dass man, also mit diesem Placebo-Effekt müssten wir dann wahrscheinlich 2,5 Sondersendungen machen.
Ja, der klingt so ein bisschen despektierlich, ne? So,
ja, aber das ist ein gelungenes Umdeuten von, das ist ja das Gegenteil. Ich verstehe diesen Effekt nicht, weil ich 98% der Materie im Universum nicht verstehe, auch Hawking nicht. Also wir sind ja bei 98% Dark Matter und Dark Energy, also ein bisschen Bescheidenheit, Freunde. Und wenn dann jemand durch Handauflegen heilt, den Blick, den kann ich ja noch, was willst du jetzt mir damit sagen, willst du dich mit mir streiten?
Nein, ich bin einfach nur völlig abgehängt, wie Dark Life Matters oder was?
Nein, Dark Matter und Dark Energy. Also wenn man
gibt es das wirklich oder ist das irgendwie aus Star Wars?
Ja, das gibt es wirklich. Nein, es ist nie aus Star Wars. Also wenn man sagt, wir haben ein...
Das hat aber jetzt nichts mit George Floyd zu tun und so.
Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern mit der Urknalltheorie. Da fehlen 98% der Materie, die wir eigentlich im Universum haben.
Ist verloren gegangen.
Ja, die ist irgendwie verloren gegangen. Oder die Theorie stimmt nicht. Deswegen haben sich kluge Köpfe wie Hawking viel Gedanken gemacht darüber, wie das denn doch zusammengehen könnte. Es geht halt nicht zusammen. Um es abzukürzen.
Die sind im Fischöl jetzt.
Das ist die Dark Matter im Fischöl, du Spinner. Nein, das ist, nein, ich wollte damit sagen, es gibt nicht nur bei Shakespeare so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die unsere Schulweisheit sich nicht träumen lässt. Also das ist eigentlich die Übersetzung. Also man sagt, es gibt durchaus Dinge, die sogar du, der klügste Mann der Welt, nicht unbedingt erklären kann. Ich wollte jetzt darauf zurückzukommen zur Medizin. Man kann es nicht, auch bei einer großen Gruppe und einer repräsentativen Auswahl, kannst du nicht sagen, nein, Fischöl wirkt nicht, sondern es gibt doch den Patienten C, bei dem wirkt Fischöl ganz hervorragend. Mhm. Warum auch immer. Und zwar nicht wegen der Zusammensetzung des Fischöls, sondern weil es möglicherweise ganz andere psychologische, psychosomatische und sonst wie Placebo-Effekte hat.
Es nützt ihm und es ist für ihn unmittelbar evident. Das finde ich halt so toll. Dieser Mensch braucht keine Metastudien, wenn er davon geheilt ist. Hat das eine Sinnfälligkeit, die, ja, genau, um die Differenz ging es mir, ne?
Ja, aber um dann zu Wer heilt, hat recht zu kommen, es ist, und auch mal den Kreis zu schließen zu unserem Thema jetzt. Es ist ja so, dass wir in naher Zukunft jetzt erleben, also jetzt sind wir ja sowieso gesund, darf man ja noch heimlich sein demnächst, wenn überhaupt. Und ich sehe das, finde es eine gefährliche Entwicklung, dass man einerseits sagt, also sowieso eine gefährliche Entwicklung, aber dass man dann auch sagt, wir drängen die Leute aus diesem, kommen Sie mal hier vorbei, zum Beispiel bei einem Arzt, ich kann Ihnen helfen, gesund zu werden. Also wenn man da überhaupt noch rein darf als Ungeimpfter, dann drängen wir Sie ja auch, wenn wir die Homöopathen noch verbieten, was ja auch irgendwie auf den Zetteln steht, dann drängen die Leute in so eine ganz, ganz komische Schlangenöl-Grauzone. Ja, also Menschen, die doch gerne gesund sein möchten.
Möchtest du das mit dem Schlangenöl nochmal erklären?
Was ja, unbedingt. Schieß los.
Nee, weil du sagst Schlangenöl-Grauzone. Was meinst du damit?
Naja, dass man, ich möchte jetzt nicht, dass am Ende Leute bei Wunderheilern landen, die ihnen schaden. Das war mal so abgekürzt.
Ach, so hast du es gemeint, okay. Ich dachte, du meintest damit das reguläre Gesundheitssystem.
Was, das als eine Schlangenölbranche?
Ja. Schlangenöl stammt, glaube ich, aus dem Wilden Westen, wo Menschen Produkte verkauft haben, die sie reich gemacht und die anderen Menschen zumindest nicht gesund, oder?
Ach so, das wäre die Pharmabranche dann.
Genau, weißt du. Ja, könnte man ja auch so verstehen. Aber der Punkt, den du meintest, ist, dass wir auf der einen Seite ein System haben, was auf diesem schulmedizinischen Paradigma beruht und auch mit Geschäfts- und Machtinteressen gekoppelt ist und auf der anderen Seite Menschen nach Alternativen aufbrechen und dort auch vom Regen in die Traufe kommen. War das dein Punkt?
Ja, nur du weißt, dass ich schon eine Weile das jetzt mir angucke und das Krankensystem ja auch ausführlich irgendwie geschildert habe. Also dass ich einfach sage, die Entwicklung geht seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten dahin, dass man alles verbietet und unterbindet, was hilfreich und heilend ist. Das fängt an bei, auch das, ich wiederhole mich möglicherweise, ein Gespräch, wie das, was wir gerade führen. Das kann ja durchaus auch mal gut tun. Und wenn es einem nicht gut geht, Das würden wir dann nicht öffentlich machen, dann würde mir oder dir möglicherweise auch ein Gespräch helfen. Wenn man das mit einem Arzt versucht, dann zahlt der Arzt drauf, selbst wenn er in der Lage wäre.
Mir das war sehr hypothetisch jetzt.
Was, dass ein Arzt
in der Lage ist, ein heilendes Gespräch zu führen?
Okay.
Nein, das war jetzt ein gruppenbezogenes Vorurteil. Entschuldigung, wir sind eine diskriminierungsfreie Sendung. Natürlich sind Ärzte auch in der Lage, Gespräche zu führen und zu heilen.
Ja, einer von 100, genau. Nehmen wir doch mal diesen einen Dr. Einhorn. Aber es würde ihm ja wird ihm unmöglich gemacht. Und wir sind auf dem Weg schon sehr lange. Also, dass man sagt, von der Hausarztpraxis, die den großen Vorteil hat, dass der Hausarzt den Patienten, der da vor ihm sitzt und sagt, ich habe schon wieder jedes Mal vor dem Essen Hunger, der kennt diesen Patienten. Ja, der kennt die Geschichte dieses Patienten. Das ist ein großer Vorteil gegenüber dem Besuch beim Spezialisten, für den der Patient nur irgendwie ein Symptom ist. Und das Krankensystem hat ja tatsächlich diese Möglichkeiten so verstellt, wie es überhaupt nur geht, dass man sagt, ein Arzt, der sich mit einem Patienten, von dem er weiß, der muss ab und zu reden, sprechen möchte, kann dann 22,87 Euro Honorar aufrufen, aber nicht pro Stunde, sondern pro Quartal, also das, wenn er irgendwie 30 Mal mit diesem armen Menschen spricht. Das heißt, es wird ja systematisch verhindert. Und wir sind jetzt einen großen Schritt weitergekommen oder steuern jetzt auf eine Situation zu, die das natürlich unerträglich macht. Also dass man jetzt auch noch sagt, eigentlich kannst du ja auch noch, musst dich als gesund ausweisen, wahrscheinlich um überhaupt noch in eine Arztpraxis zu kommen und in eine Spezialistenpraxis und dann dein konkretes mechanisches Problem auf den Tisch zu legen, das dann mechanisch gelöst wird.
Und obwohl es gar nicht mechanisch ist, also ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Eben. Ja, das ist übrigens ehrlich gesagt, das ist der Grund, weshalb ich mich mit dir unterhalte. Vor dieser Aufzeichnung war ich echt elend gestresst und ich merke, dass ich durch dich zur Ruhe komme und dass mich das wahrscheinlich irgendwie auch davor schützt, irgendwie völlig durchzudrehen. Also ich glaube schon, dass sowas wie menschliche Zuwendung eine ganz große heilende Kraft hat. Und wenn man das einbettet in ein sich gegenseitiges Kennen, in eine gemeinsame Geschichte, dann glaube ich, entsteht auch ein Vertrauensverhältnis, das dann dem medizinischen Rat eine ganz andere Qualität gibt. Wenn mir nochmal einfällt, allein die Arztausbildung, ist es nicht so, dass der Patientenkontakt ja eigentlich zunächst mal, glaube ich, mit einer Leiche beginnt im Medizinstudium? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also das heißt, dass das Urmodell, das Rollenmodell für den Patienten ist die sprechende Leiche, die irgendwie als Körperfunktionsmodell Symptomträger ist. Das fand ich in der Philosophie immer so beeindruckend, dass ich nicht mehr von einem Menschen spreche, sondern von einem Fall. Also ich werde reduziert auf ein bestimmtes Symptom, das dann im Rahmen von Anamnese und Diagnostik einem Krankheitsbild zugeordnet wird und das wird dann noch klassifiziert nach Abrechnungsmöglichkeiten. Ja, also wo bleibt da tatsächlich der Mensch? Und das war, glaube ich, dein Punkt zu sagen, dass die strukturellen Rahmenbedingungen es quasi nur unter den Bedingungen der Selbstausbeutung einem Arzt möglich macht, diese heilende Rolle überhaupt einzunehmen, oder?
Ja, wenn überhaupt. Also erstens das, und da würde ich dann jetzt tatsächlich mal auf eines meiner Bücher verweisen in dem Zusammenhang. Aber es ist ja nicht das Einzige.
Haben wir noch nie gemacht, aber können wir
machen. Nee, ich weiß, machen wir. Wir halten auch nichts hoch. Aber es ist nicht nur das. Ich habe großen Respekt vor Ärzten, die das machen und können. Weil wenn man einem Patienten, und das habe ich ja nun oft genug erlebt, bei mir sagen würde, was Vernünftiges raten würde, dann verstößt man möglicherweise auch gegen diverse Leitlinien als Arzt und bringt sich in Gefahr. Also bei mir war es dann häufiger so, dass wenn ich dann Ärzten gesagt habe, ich hätte folgenden Vorschlag, ich nehme jetzt nicht ihre Dreckschemie, sondern ich nehme Fischöl, dann
ist
darf
das jetzt doch gut oder nicht? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll.
In dem Fall, da habe ich tatsächlich die Situation erlebt, dass dann Ärzte sagen durften, also Neurologen in dem Fall, ja, das finde ich eigentlich auch eine viel bessere Idee als das, was ich ihnen vorgeschlagen habe. Aber wenn du jetzt als Arzt sagen würdest, dem Patienten, versuchen Sie es doch mal mit Fischöl, dann hättest du ein Doppelproblem. Erstens, wenn es dem dann schlecht geht, dann kann er dich erstens wegen des Fischöls irgendwie und zweitens wegen des ausgebliebenen Rates, doch also der ausgebliebenen Leitlinienempfehlung dran kriegen. Also da haben die Ärzte es auch nicht leicht. Ich sage mal, wir haben das Gesundheitssystem völlig geschrottet und unbedingt Kreis zu heute macht,
sagt... Nee, darf ich den Punkt gerade noch, den würde ich unbedingt für mich selber auf den Begriff bringen, also Entschuldigung. Ja. Das heißt ja letztendlich, dass die ärztliche Urteilskraft delegiert wird an ein mechanisches Verfahren von Leitlinien.
Ja.
Das heißt, die Möglichkeit, auf die individuelle Lebenslage und das Krankheitsbild der Person einzugehen, bringt den in einen Risikobereich, der ihn juristisch in Schwierigkeiten bringen könnte, wenn er davon abweicht. Und deshalb sagt er, ich verzichte eigentlich auf das, was ich für notwendig halte, weil ich mich sozusagen im Gatter der Leitlinien bewegen möchte.
Ja, muss.
Und wer stellt diese Leitlinien auf?
Das sind dann die Fachverbände. Davon gibt es ja reichlich. Das mal ganz kurz in Klammern mitgesprochen. Die Leitlinien sind alle lausig. Also es gibt auch Leitlinien-Watches, also über Leute, die sich die angucken. Es ist einfach dramatisch schlecht. Wir werden Leitlinien aufgestellt von den Fachverbänden. Jetzt könnten wir uns stundenlang darüber unterhalten, wie die wieder zusammengesetzt werden. Aber du kannst sicher sein,
Ich habe Fantasie.
Da sind keine humanistischen Dr. Einhorns drin. Das sind einfach Vertreter, die schon wissen, wie man ganz gut Geld verdient mit einem weißen Kittel an. Also das heißt,
wenn ich das Gesundheitssystem, stellen wir uns mal vor, ich wäre Pharmaunternehmer und hätte ein Produkt mit umstrittener Wirksamkeit, das überteuert auf den Markt kommt. Und wenn Ärzte selbst entscheiden könnten, ob das hilft oder nicht und ihre Erfahrungen damit machen, wäre das für mich schwierig. Dann könnte ich, sagen wir mal, indem ich Einfluss auf die Leitlinien nehme, die Absatzmöglichkeiten für dieses Produkt jetzt mal rein hypothetisch möglicherweise verbessern.
Rein hypothetisch. Du könntest als Pharmahersteller.
Ich glaube ja nicht, dass sowas wirklich passiert, aber wäre das.
Es wäre denkbar, dass du als Pharmahersteller eine Studie an einem abgelegenen Ort, irgendwie Lummerland, Tackertackerland, irgendwo so, wo man nicht schlecht hinkommt, machst mit wehrlosen Puppen und dann alle verscharrst, die da unter die Erde kommen. Du musst die Daten auch nicht rausgeben, dir dann noch ein Mietmaul kaufst von irgendeiner Universität, dass du die Leitlinie neu aufstellst und dann hast du sämtliche Ärzte tatsächlich, weil nicht zu Kraftausdrücken greifen, aber dann haben die eigentlich gar keine andere Wahl, als genau das zu verschreiben, deinen sündhaft teuren, gefährlichen Scheiß an jeden Patienten, der nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Das
ist
so, bin ich aber froh, dass das jetzt nur so ein hypothetisches Beispiel war.
Da bin ich aber auch froh. Ja. Aber um in der Hypothese zu bleiben, diese Mechanismen, also diese Skandale, also Peter Götsche, früherer, ja, wir kommen da gleich hin, ist er gleich fertig. Peter Götsche, früherer, also der Chef der Cochrane, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, aber die Cochrane Collaboration.
Die Cochrane kenne ich.
Genau, und Peter Götsche war ja Gründer, ist da vor ein paar Jahren rausgemobbt worden, aus seiner eigenen Firma, auch sehr lustig. Also diese ganzen Skandale, Götsche hat ein Buch geschrieben und gesagt, dass die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia, bringt auch wesentlich mehr Menschen um. Und es ist ja interessant, er hat es 600 Seiten lang kleingedruckt, sehr, sehr gut alles belegt, jeden einzelnen Fall. Pfizer ist Weltmeister im vorgerichtlichen Vergleich mit 2,3 Milliarden Strafe wegen Täuschung von Patienten und solchen ähnlichen Scherzen. Pfizer, ja, das ist die Firma.
Sind die nicht gerade auch im Gespräch im Zusammenhang mit dieser Pandemie?
Das ist
einen Impfstoff erzeugt haben?
Ja, das Komische ist, dass das...
Das muss ich jetzt gerade noch mal zu Ende. Wir müssen noch ein bisschen albern sein, wir waren viel zu ernst. Das ist doch auch so, dass da diese, das stellen das nicht auch dieses Mittel gegen erektile Dysfunktionen her?
Pfizer?
Ja.
Diese Tabletten.
Diese blauen Tabletten, die sollen ziemlich gut helfen gegen eine Impfnebenwirkung, habe ich jetzt nochmal gehört. Aber das ist nur so am Rand.
Ist das so?
Echt? Ja, ja.
Das ist ja witzig. Also du meinst, Viagra hilft gegen Myokarditis, das wüsste ich aber.
Kennst du das neueste
Covid?
Versuchen
Sie das nicht zu Hause. Das ist echt eine ganz, ganz schlechte Idee, Matthias. Mit dem Herzinfarkt Pfizer draufschmeißen. Nee, keine gute Idee.
Nein, das war natürlich Blödsinn. Ich habe ja von nichts eine Ahnung. Aber was mich auch schockiert hat, dass Covid, das müssen wir jetzt gerade noch, hast du gehört von dieser Restless-Anal-Syndrom-Geschichte?
Das habe ich nicht.
Hast du auch nicht gehört?
Doch, ich habe das gelesen und sofort weggedrückt.
Was ist das?
Ich nie wissen. Weiß ich nicht.
Ich möchte das auch nicht wissen, aber es macht mir irgendwie alles Angst. Okay, gut, aber wir sprechen wieder über fürchterlich gruselige Dinge. So,
ich wollte nur eines sagen, also Restless-Anal-Syndrom müsste ich nachtreten, schlagen. Ich finde es erstaunlich, dass etwas, was vorher evident war, also dass die Pharmaindustrie die Mafia ist und uns, naja, komm, also wenn man sich ein paar Wochen länger mit dem Thema beschäftigt, die jetzt die Heilsbringer überhaupt sind, also nicht nur Pfizer, meist höchst bestrafte Konzern in der Pharmageschichte, sondern auch die anderen, also überführt wegen ihrer Raubzüge und wegen ihrer Bestechungspolitik und bis vor ein paar Jahren auch noch in den öffentlich-rechtlichen rauf und runter gewürdigt, also von Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung, die vor Kameras getreten sind und gesagt haben, da sind Leute, die sagen mir, wenn sie das jetzt nicht machen, wenn sie jetzt nicht mithelfen beim Antidepressiva freigeben, dann fliegt ihnen Reifen vom Auto. Also das war vor ein paar Jahren noch klipp und klares Thema, großes Problem von ARD bis. Jetzt haben die viele Spenden und sicherlich viele interessante Erleichterungen bekommen, aber dass das so völlig unter den Tisch fällt, also in der Debatte, dass der Otto-Normalverbraucher, den wir vorne erwähnen, das nicht unbedingt weiß, ist ja schön und gut, aber dass es irgendwie uns Intellektuellen nicht mehr und der Linken, wie sie da heißen, nicht mehr ausreichend irgendwie hochgehalten wird. Das heißt, wir haben es hier mit der Pharmaindustrie zu tun. Die Pharmaindustrie ist über Nacht zu dem Heilsbringer und Weltenretter geworden. Was ist eigentlich mit euch los? Wir befinden uns mitten in einer Studie. Man kann keiner Studie mehr trauen, sagt Lancet, sagt das BMJ, also das British Medical Journal. Das ist alles hochkorrupt. Ja? Und wir feiern die plötzlich als Gutmenschen. Ich komme da nicht mit. Gut, aber muss mal ganz kurz Zeit dazu machen, weil du gerade gesagt hast, Restless Anal-Syndrom.
Nein, ich würde jetzt auch noch was dazu sagen.
Ja, bitte, hau raus.
Ich bin schockiert. Ja.
Von was?
Ja,
nee. Von mir?
Das ist ja nee, normal, nein, ja. Dass die keinen Nobelpreis bekommen haben.
Wer?
Die Impfstofferfinder.
Kriegen sie doch noch.
Achso, Gott
sei Dank. Du lass doch mal ein bisschen, ist doch noch nicht, können sie doch noch nicht jetzt schon bekommen, nächstes Jahr.
Ja, das, jetzt mal allen Ernstes, es gab mal eine Tradition im Bereich, wo tatsächlich linke Politik und sich links verstehende Menschen sowas wie Konzerninteressen als problematisch betrachtet haben, wenn es da einen überproportionalen Einfluss auf politische Prozesse gab, oder?
Ja, das so. Ist mal vorgekommen, historisch.
Das ist mal vorgekommen. Und dass das ausgeblieben ist, ist tatsächlich ein Drama. Hast du da eine Erklärung dafür?
Nee, ich habe ehrlich gesagt, also außer Hose gestrichen voll und keinen Verstand mehr, und zwar bei allen Beteiligten, habe ich keine vernünftige Diagnose, weil das wirklich, das zu übersehen und auch die Vergangenheit zu übersehen, die letzten paar Jahre, also das Ziel immer war vom Krankensystem, die Hälfte ist irgendwie in der Industrie beschäftigt, die andere Hälfte ist Patient, Überschneidungen sind möglich, auch dass wir, wenn wir vom Krankensystem reden in Deutschland, ich will meine Zahlen noch mal ganz kurz reinschmeißen zum langsam Verdauen. Also wir haben, wenn man nicht nur die Ärzte, Krankenschwestern und die direkt Beschäftigten, sondern auch noch die Fensterputzer mitzählt und die Homöopathen, dann haben wir so zwischen 15% und 20% des Bruttoinlandsprodukts inzwischen aus dem Krankensystem, aus Gesundheitsleistungen. Das heißt, Deutschland kann ohne Krankensystem gar nicht weiter wachsen. Und wir haben da Umsätze von 400 Milliarden oder sowas im Jahr inzwischen von gestiegen von 2 Milliarden 1950. Das sind nun mal so nackte Zahlen. Und das Wirtschaftsministerium feiert diesen Bereich als Wachstumsmotor. Wo ich mich immer gefragt habe, ja, eigentlich müsste es doch feiern, wenn der Sektor schrumpft. Das heißt, wenn mehr Gesunde da sind, müsste doch das Gesundheitsministerium sagen, juhu, wir haben schon wieder Geld gespart. Stattdessen feiern die, wenn dieser Bereich wächst. Da ist was falsch. Das werden wir heute nicht.
Ja, lass uns doch nochmal über dieses Immunsystem reden zum Beispiel.
Also ich finde, das
habe ich auch, schon mal gehört, dass eigentlich wir viel mitbringen, was uns davor schützt, krank zu werden. Und dass unter anderem der Verzicht auf den Arztbesuch möglicherweise der Gesundheit eher förderlich ist als die Übermedikamentierung, oder? Ja, aber
ja, das ist
vielleicht ein dober Gedanke von mir.
Nein, das Immunsystem ist der natürliche Feind der Pharmaindustrie.
Es ist ein Standortnachteil, das Immunsystem, oder?
Allerdings. Ja, und das ist ja auch eine Verschwörungstheorie, dass es sowas gibt. Aber die ist ja inzwischen widerlegt. Weil, wie du weißt, hat die WHO ja jetzt auch festgeschrieben, dass es keine Immunität mehr gibt ohne Impfung. Also es gibt keine natürliche Immunität mehr. Das ist ja das, was wir jetzt auch sehen, dass man sagt, guck doch erstmal, ob ich vielleicht immun gegen Covid. Völlig egal. Es ist einfach verordnet worden, das ist irgendwie, gibt es nicht mehr. Immunsystem ist abgeschafft.
Ist verboten worden politisch.
Sehr, sehr schade, ja. Ja, das ist oh sehr, sehr schade. Aber gut.
Ja, aber wenn es dem Wachstum dient.
Ja, genau. Wir wollen ja alle wachsen. Darf ich denn jetzt noch eine Zahl loswerden?
Jederzeit.
Aus der letzten Woche, die ich so beeindruckend fand. Ich habe noch ganz viele Zahlen. Meine Zettel sind zu voll. Nein, ich habe tatsächlich zum ersten Mal, ich sehe zwar immer diese Zahlen auf irgendwelchen Telegram-Kanälen. Weißt du, wie viele Covid-Kranke wir im Moment in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen und den normalen Stationen haben in Deutschland? Schätz mal, ist Pandemie. Komm,
80 Millionen?
Man kann nicht hoch genug greifen. Nein, komm, du hast ja ein paar auf der Straße gesehen. Aber wie viele?
Also stimmt, wir beide nicht. Also,
ja, in Krankenhäusern.
In den Krankenhäusern. Ja, ich meine, die sind ja überlastet, die Intensivbetten.
Ja, nein,
oder? Wir haben 20.000 Intensivbetten.
Ja, nicht nur intensiv. Einfach ganz generell. Wie viele insgesamt Covid-Kranke in den Krankenhäusern sind?
Pff. 17.000.
Ja, es sind 5.000.
Das ist
mal eine knackige...
Fast 80 Millionen, oder? So von.
Das sind fast 83 Millionen. Ich finde auch, das sind Gründe. Und wir sollten auch noch mal darüber nachdenken, ob man dann nicht zu drakonischen Maßnahmen greift.
Ich fordere ja sowieso schon seit langem den Lockdown.
Ja.
Das ist für mich völlig inakzeptabel, dieses Risiko.
Ja. Ja.
Wie geht denn das?
Ja, ich finde auch, man sollte... Eltern mit Dreijährigen, die Maske nicht aufsetzen, sollte man einfach aus dem Zug schmeißen und zwar nicht am Bahnhof, sondern auch während der Fahrt. Möchtest du noch was 5.000. sagen?
Ich möchte noch mehr zahlen. Ich möchte mehr zahlen.
Nee, ich habe gar keine mehr Zahlen mehr.
Apropos so Immunität ist mir noch ein Gedanke gekommen. Also Politiker sind ja auch immun, oder?
Das ist nicht diplomatische? Nee, das ist nicht.
Der ist doch immun. Und der ist doch, wie heißt der, dieser Spahn, ne? Der ist doch, in welcher Partei war der? CDU, ne?
Ach, ich weiß nicht. Ja, kann sein. Ich kann das nicht auseinanderhalten, ja.
Wenn jetzt der Laschet nicht Bundeskanzlerin wird, ne?
Ja.
Und es kein Jamaika gibt, dann ist doch der Spahn ist doch dann nicht mehr Gesundheitsminister, oder?
Nee, das stimmt.
Dann gibt es ja einen neuen, ne? Oder?
Ich mach keine Scherze auf Kosten von Leuten mit schlechten Zähnen.
Nein, ich habe eher an den Spahn gedacht. Wenn der jetzt, sagen wir mal, der muss ja danach irgendwas, der muss ja danach was Richtiges, Anständiges arbeiten oder so. Verliert der denn nicht seine Immunität? Ich meine, da sind ja auch so einige Dinge geschehen, über die man mal so nachdenken können. Also so Masken und irgendwelche komischen Ausschreibungen, und ich habe so gerüchteweise gehört, dass da nicht alles mit rechten Dingen abgegangen ist. Ist der jetzt nicht, was macht der denn jetzt dann?
Danach?
Ja.
Also seine Kanzlerschaft vorbereiten. Du meinst jetzt in den Jahren zwischen,
der Jens,
in denen
was
er jetzt, macht nicht, der jetzt nicht mehr geschützt ist.
Ja.
Ich weiß nicht, geht man dann direkt in den Knast? Nee, oder? Also man braucht schon...
Nee, da gibt es schon Gerichte, eine juristische Verfahren.
Gerichte haben wir eh nicht mehr. Ja. Ich glaube, da muss er sich keine Sorgen machen. Er muss ja nur mit den Richtern essen gehen.
Schade. Ich dachte, na gut, egal. War ein abseitiger Gedanke. Wollen wir noch sagen? Über Resilienz sprechen wir heute nicht mehr, oder? Wir sind
nein,
schon so
wir
lange.
Nein, wir sprechen nicht über Resilienz. Wir sprechen jetzt über...
Zuckerklatschen.
Ja, also verrate doch nicht immer alles. Warte, jetzt brauche ich, glaube ich, meine Lesebrille. Ich habe doch hier einen Zettel. Hast du das eigentlich gesehen?
Was denn?
Was man uns da alles erklärt hat, was das ist. Hast du
gesehen, ich habe es nicht im Detail gesehen. Sag mal, was kam denn?
Ich muss jetzt diesen Zettel finden. Mach mal ein bisschen Musik.
So geht das nicht. Soll ich nochmal die Flöte rausholen?
Ja, mach mal. Wir machen weiter mit etwas Musik, während Herr Böttcher seinen Zettel nicht.
Ich erzähle so lange eine Geschichte. Die wollte ich schon immer. Habe ich nicht schon erzählt, wie ich beim WDR war und mich da verlaufen habe und in diesem seltsamen Studio gelandet bin?
Nee.
Passt überhaupt nicht rein, aber die wollte ich immer mal erzählen in unserer Sendung. Pass auf. Da gibt es so, früher, wenn man ins Studio kam, das kennst du selber auch noch, da war da immer so ein Tontechniker, man kriegte so ein Ding auf den Kopf und musste was erzählen. Ne? So.
Mhm.
Und jetzt haben die ja kein Geld mehr, jetzt geht man in sogenannte Selbstfahrstudios. Da sagt einem der Hausmeister, 7. Etage, Raum 312, und da muss man alle Techniken selber machen. Das habe ich alles schön gemacht, habe mein Interview zu Ende gegeben, verlasse den Raum und lande plötzlich in einem anderen Raum.
Mhm.
So, ich wollte jetzt die Spannung ein bisschen aufbauen. Ich hoffe, du musst jetzt suchen, ne? Ich würde auch gerne dir erzählen. Nee, du hörst mir gar nicht zu.
Ich bin bei dir. Ja, ja, du warst, bist ja im anderen Raum gelandet.
In einem anderen Raum, da saß ein Mann mit Musikinstrumenten und machte so Geräusche und Töne. Und ich dachte, wow, toll, hier ist die Geburt eines großen Ereignisses und ich darf beiwohnen. Ich frage, junger Mann, was machen Sie denn da so? Und er, ja, ich komponiere gerade Jingles. Und in dem Zeitpunkt hatte der WDR gerade neue Jingles erhalten. Ich dachte, können Sie mir doch nicht erzählen, die Jingles sind doch gerade alle erneut. Ja, das sind ganz besondere Jingles, erzählt er mir. Die sind für Notfälle da, diese Jingles. Wie für Notfälle? Ja, ich mache jetzt so drei Jingles für drei Notfälle, die so ausgedacht. Der erste Notfall ist, es gibt eine Katastrophe, die ist nach zwei bis drei Tagen wieder gut. Und das muss so eine etwas mutmachende Fanfare sein, die auch gleich beruhigt, ja? Dann gibt es eine Katastrophe, die länger dauern wird, Monate, aber prinzipiell auch noch gut ausgehen kann, aber wo sozusagen staatliche Handlungsfähigkeit nicht mehr zu erwarten ist. Dafür musste der einen Jingle machen und den letzten Jingle musste er machen für den Fall, dass die Katastrophe so schlimm ist, dass es nie wieder gut wird.
Das ist ein Scherz, oder?
Nein! Das ist wirklich passiert. Und ich frage mich, wie der Mann sich fühlt, weil normalerweise, wenn du als Künstler bist, wünschst du dir, dass dein Werk aufgeführt wird. Mhm. Aber ich meine, was ist das für ein Gefühl, wenn du, das ist wieder diese investigative Sportjournalistenfrage, was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, die Welt liegt in Scherben, nichts entsteht mehr, aber deine Musik erklingt.
Ja, ich, das ist eine Herausforderung.
Ist eine Herausforderung, ne?
Hat er den Antidepressiva auf dem Tisch gehabt, der junge Mann?
der hatte Depressiva, der musste sich ja reinfinden, weil diese letzte Musik, die hat er.
Schreiben Sie mal einen Jingle, den nie jemand hören wird.
Nein, den werden wir hören. Ja. Und was mich dann wiederum beruhigt, ist, dass das Fernsehen selbst in dieser schweren Stunde an unserer Seite steht und uns mit einem Jingle bedingt. Ja, wir verhungern gerade, werden aufgefressen, die Aliens kommen, reißen uns die Köpfe ab oder
das die ist ja hoffentlich
Zombies
was
ziehen um dann, die Häuser.
Ja, ja. Also im Fallout sitzend, ohne was zu essen. Und wenigstens würde er uns einen schönen Abtempo-Dur-Akkord in die Ohren schmettert.
Ich denke gerade an die vielen armen Menschen, die dann nicht im Sendegebiet des WDRs sind. Ob die, also das wäre auch mal eine Anfrage an die Rundfunkanstalten wert, weil ich finde so im Rahmen von gleichen Lebensverhältnissen in allen Bereichen Deutschlands finde ich schon auch wichtig, dass die anderen Sender, ich weiß nicht, wie das dann beim RBB klingt oder beim Bayerischen Rundfunk.
Das wäre nicht gut, da werden wir wahrscheinlich einen Pony Express finden, der das weiterträgt zwischen den Senderanstalten. Aber der SWR schafft das nicht, das werde ich ja, hast du mitbekommen, die haben ja im Ahrtal dann zum Warnen einen Radiosender benachrichtigt.
Ja?
Der SWR sollte, glaube ich, zuständig sein, weil wenn ich das.
Die nicht, haben direkt den Jingle gespielt zum Ende der Welt,
haben,
oder was?
Nein, sie haben nur dann einen reinigen Radiosender wohl irgendwie informiert, die es seit den 90ern nicht mehr gibt. Da kann man nur hoffen, dass die nie die Zeitmaschine auch in der Wäsche war. Gut.
Hast du den Zettel gefunden? Aber
ich habe den Zettel gefunden, ja. Weil ich will ja jetzt doch ausnahmsweise mal, also nicht nur die Erklärung, die kannst du jetzt ja auch liefern, aber zu den Gegenständen, die du jetzt hoffentlich nochmal hochhalten kannst, zu diesen mysteriösen. Also es waren im Angebot Reitstiefelanzieher aus dem Mittelalter, Esskastanienritze.
Plausibel.
Das hattest du ja schon angeboten. Ja. Katzen- und Hundefellbürste.
Ich wollte das bei unserer Katze ausprobieren, aber die Kinder sind eingeschritten.
Ja, das Selbstgeißelungsinstrument, etwas Hinterviertel, Zelebraturen sollen sein, weiß ich nicht. Aber
was?
Hinterviertel, Zelebraturen.
Das kann ich beim Rest des Analsyndrom vielleicht.
Ja, auch dazu gab es Vorschläge, die ich vorlese, aber es gab ja dann noch den, so. Der natürlich naheliegend den Nudelheber und den Sauerkrautheber.
Sehr schön.
Fand ich, das erkläre ich jetzt, den Eisblockträger, das fand ich schon relativ nah dran. Ich muss irgendwann mal dir was über Thomas Midgley erzählen, aber nicht heute. Aber das ist es ja alles nicht, sondern.
Nee, es sind Zuckerklatschen. Und das fand ich toll. Ja, ich dachte so, wie Zuckerklatschen, so Fliegenklatsche, Zuckerklatsche. Ja, es ist tatsächlich, das ist toll zum Entladen von Jutesäcke, von Säcken, in denen sich rieselfähiges Material befindet. Damit die Säcke unbeschädigt getragen werden können, sind diese Piekser hier da. Das, so habe ich es verstanden. Und es war dann auch mit einem Link, glaube ich, versehen, damit wir das alle nachvollziehen können. Also vielen, vielen Dank für die Aufklärung. Ich habe was gelernt.
Genau, und der Hinweis kam von bestimmt der vollständige bürgerliche Name Sintflut. Falls Sintflut seine Mail schreibt, gibt es garantiert auch noch ein nutzloses signiertes Buch. Aber ich finde das gut, weil die müssen wir ja aufheben, die Dinger, weil ich denke schon, dass wir demnächst noch einige Säcke die Straße hoch ziehen. Vielleicht vor Gericht oder so. Wir bei dem die nächst nicht immunen Jens Spahn. Mal
gucken, wie rieselfähig der ist.
Gut. Vielen Dank. Ich glaube.
Ja, wir haben also, ich glaube, jegliches Niveau heute unterboten in der Sendung, aber es war mir ein Fest, mein Lieber.
Ja, einer muss das ja machen.
Ja, eben. Wenn wir es nicht machen, also.
Gut.
Mein Gott.
Ja, es war mir eine Freude.
Jetzt sag bitte nicht, bleiben Sie gesund oder so irgendwas.
Nein.
Also da werden Sie mal wieder in Ruhe krank.
Ja, lassen Sie sich nicht erwischen.
Ja, oder in diesem Sinne.
Okay,
mach's gut. War wieder schön mit dir. Tschüss.
Mit dir auch. Ciao.